HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger.
Gerade in diesen Zeiten, wo wirklich so viel passiert, wo so viel los ist, wo es auch einfach so viele Schieflagen gibt auf verschiedenen Ebenen in der Welt, da besonders kommt eben auch die Karikatur zum Tragen, denn sie hat natürlich auch eine ganz konkrete gesellschaftliche Funktion, zu kommentieren, zu kritisieren, auf Missstände aufmerksam zu machen. Da gibt es im Moment einiges an Material.
Sagt Saskia Wagner, Kuratorin in der Karikatura Kassel. Wenn Karikaturisten auf das Jahr zurückschauen, dann wird's zumindest lustig, fast egal, was passiert ist. In der Karikatura Kassel sind jetzt die besten Karikaturen und Cartoons des Jahres 2019 zu sehen und wir schauen hin. Außerdem sind wir noch bei 117 schnarchigen Kulturministern, der neuen Documenta Dauerausstellung und ausgezeichneten Kabarettisten. Als Donald Trump 2017 ins Amt des US-amerikanischen Präsidenten gekommen ist, da waren viele entsetzt. Heute können sich ihn zumindest die Karikaturisten nicht mehr wegdenken. Ab diesem Wochenende hängen die besten Karikaturen und Cartoons des Jahres 2019 in Kassels Karikatura. Und diese Bilder zeigen sehr genau den Zustand unserer Gesellschaft und das weltweit. Schön, dass man darüber auch lachen kann, auch wenn einem das Lachen manchmal im Hals. Naja, Sie wissen schon. Ich habe mit der Frau gesprochen, die die Ausstellung Beste Bilder, die Cartoons des Jahres 2019 kuratiert hat und wollte von Saskia Wagner wissen, welcher Cartoon bei ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist.
Oh, es gibt eine wunderschöne Karikatur von Dorte Landschulz, die Greta Thunberg zeigt im Stil dieses bekannten Che Guevara-Bildes. Und darunter steht dann Che Greta. Und wir befinden uns in so einer Konferenzsituation, wo dann eben jemand sagt, so und das drucken wir jetzt auf T-Shirts und vermarkten das ganz groß und werden damit reich.
Ja, über Greta Witze zu machen ist, glaube ich, nicht so einfach, weil sie ist ja eigentlich eine Gute, ne?
Das stimmt. Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich über das Drumherum auch so ein bisschen lustig machen und das auch so ein bisschen kritisch hinterfragen. Denn sie in der Tat ist natürlich eine Gute und das ist auch alles sehr, sehr lobenswert und ich habe auch sehr viel Respekt vor dieser Person. Und ich denke auch die Zeichnerinnen und Zeichner. Aber man kann sich natürlich über den Medienhype und über die Draufsicht seitens der Medien schon auch so ein bisschen lustig machen und sich damit kritisch auseinandersetzen.
Wir hatten in diesem Jahr die Landtagswahlen in Ostdeutschland. Den Klimawandel, 30 Jahre deutsche Einheit, eine Diskussion über die Meinungsfreiheit, die es angeblich nicht mehr geben soll. Den Brexit und den Klassiker Trump, also das mal ein bisschen zusammengefasst. Also eine politisch und gesellschaftlich unbequeme Zeit. Spielt in diesen Zeiten die Karikatur eine besondere Rolle? Was meinen Sie?
Das glaube ich definitiv, denn gerade in diesen Zeiten, wo wirklich so viel passiert, wo so viel los ist, wo es auch einfach so viele Schieflagen gibt auf verschiedenen Ebenen in der Welt, da besonders kommt eben auch die Karikatur zum Tragen, denn man muss ganz klar sehen, sie hat natürlich auch eine ganz konkrete gesellschaftliche Funktion, nämlich zu kommentieren, zu kritisieren, auf Missstände aufmerksam zu machen. Und da natürlich gibt es im Moment einiges an Material auch einfach.
Ich habe ja auch das Gefühl, dass Satire und Karikatur fast wichtiger und klarer in ihren Aussagen sind als jetzt zum Beispiel Nachrichten. Müssen Karikaturisten sozusagen jetzt mehr Verantwortung übernehmen, also aufklären, trösten, eventuell agitieren oder sowas?
Naja, das mussten sie schon immer, das war schon immer ihre Aufgabe. Ich glaube tatsächlich, dass das im Moment als Aufgabe aber in der Tat ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Gerade eben auch, weil die Zeiten derart unübersichtlich sind und weil auch so viel auf einmal passiert und weil auch die Informationslage ja immer nicht ganz klar ist. Also Stichwort Informationen aus dem Internet, wo eben nicht immer ganz klar ist, sind die jetzt eben wahr oder sind es eben Fake News? Und da glaube ich, ist es eben nochmal wichtiger auch, dass Zeichnerinnen und Zeichner sich ganz klar und ganz präzise positionieren in ihren Arbeiten.
Verschieben sich dann nicht auch die Grenzen des Machbaren, wenn wir in einer krassen Zeit leben? Werden die Karikaturen dann auch immer krasser?
Naja, also ich meine, der große Manfred Deix hat mal gesagt, kein Cartoon kann so hart sein wie die Realität. Das natürlich ist wahr und war auch schon immer wahr. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass es gerade so viele Undenkbarkeiten und Unsagbarkeiten in der Welt gibt, glaube ich, muss man auch tatsächlich noch mal ein bisschen härter und ein bisschen krasser in den Cartoons vorgehen, um eben auch das Ganze noch zu überspitzen und zu überzeichnen. Das ist, glaube ich, eine relativ folgerichtige Entwicklung irgendwo auch.
Fällt Ihnen da gerade spontan ein Beispiel an für eine sehr krasse Karikatur aus dem Jahr jetzt 2019?
Ehrlich gesagt, nein. Eigentlich habe ich sie immer ganz gut auf dem Schirm. Ich meine, das ist ja auch, das Problem ist ja auch so ein bisschen, unser einer stumpft da ja so ein bisschen ab. Also wenn man eben viel mit Satire arbeitet, ist das in der eigenen Wahrnehmung, ist das dann auch gar nicht mehr so krass. Und nimmt man das auch gar nicht als so hart wahr. Das ist dann eher so mittelbar über die Reaktionen von Besucherinnen und Besuchern, dass man irgendwie merkt, okay, hier kommt irgendwie dieses Ho-Ho-Ho-Lachen und nicht mehr dieses nur amüsierte Lachen irgendwo.
Ja, haben sich denn die Reaktionen auf Ihre Ausstellung in der Karikatura verändert in den letzten Jahren?
Das denke ich nicht, denn in der Tat war ja immer schon gerade in den Gruppenausstellungen, wie zum Beispiel in den besten Bildern, war schon immer das Spektrum einfach relativ breit gefächert. Also sowohl was die Themen angeht, als eben auch was die vertretenen Zeichnerinnen und Zeichner angeht. Und da ist es, glaube ich, immer so, dass zum einen für jeden irgendwo was dabei ist und zum anderen, dass dann eben auch die verschiedenen Witze und die verschiedenen Karikaturen auch einfach unterschiedliche Reaktionen hervorrufen.
Ist denn in der Ästhetik der Karikatur und des Cartoons irgendwie eine neue Strömung zu erkennen? Also ist ein bestimmter Stil angesagt oder hat sich da was Neues entwickelt?
Na, seit einigen Jahren stellen wir auf jeden Fall fest, dass es eben ganz klar diese Hinwendung gibt zum digitalen Zeichnen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Stil. Das heißt, die Arbeiten werden sehr flächig, werden eben auch so aufbereitet, dass sie im Netz, also im Internet gut funktionieren, eben sehr plakativ irgendwo auch sind. Das ist definitiv zu beobachten. Es gibt aber nach wie vor eben auch mittlerweile muss man vielleicht sagen, Oldschool-Zeichnerinnen und Zeichner, die eben noch ganz klassisch mit Tusche oder mit Acryl oder mit was auch immer arbeiten und wo es dann eben auch ein bisschen opulenter hergeht.
Jetzt haben wir viel über die ernsthaften Dinge und die Karikatur gesprochen, aber der pure Spaß am Witz, bleibt der auch? Gibt es diese Flachwitze noch oder hat sich das in unserer Zeit jetzt einfach mal ergeben, dass sowas nicht mehr funktioniert?
Die gibt es natürlich noch. Es ist auch grundsätzlich erstmal gut, dass es die noch gibt. Aber wir stellen schon fest, dass auch einzelne Zeichnerinnen und Zeichner, die vielleicht eher sich mit Alltagsthemen früher beschäftigt haben, mit vielleicht Beziehungsthemen oder was auch immer, dass es da schon auch eine Hinwendung gibt zum Politischen und offensichtlich das Bedürfnis, sich zu eben diesen ganzen Ereignissen in der Welt zu positionieren.
Letzte Frage, was glauben Sie, über wen wurden im Jahr 2019 die meisten Witze gemacht?
Ich glaube, da hat tatsächlich Greta Thunberg Donald Trump den Rang abgelaufen.
Und dafür gibt's auch einen Cartoon in diesem Jahr. Da sind Trump und Greta zu sehen. Trump sagt I am great, sie sagt I am Greta. Vielen Dank, Saskia Wagner, Kuratorin der Ausstellung Beste Bilder, die Cartoons des Jahres 2019. Die ist noch bis zum 9. Februar in Kassel zu sehen und wer es nicht nach Kassel schafft, kann sich die Ausstellung auch nach Hause holen. Beste Bilder, die Cartoons des Jahres 2019 ist als Buch im Lappan Verlag erschienen. Wenn was so bitter, armselig, unmotiviert und bräsig ist, dass man es dadurch schon wieder als interessant, absurd und schräg wahrnimmt, was ist das dann? Auch eine Karikatur? In Paris findet die UNESCO-Generalkonferenz statt und da treffen sich 117 Kulturministerinnen und Minister in einem Saal. Themen haben die ja genug. Draußen säuft zum Beispiel gerade das UNESCO-Weltkulturerbe Venedig wegen des Klimawandels ab. Und was machen die Ministerinnen und Minister? Sie grüßen sich. Jürgen König war Zeuge.
Das Forum der Kulturminister bildet den Höhepunkt dieser über zweiwöchigen 40. Generalkonferenz der UNESCO. 117 Kulturministerinnen und Minister in einem Saal, das erlebt man wahrlich nicht alle Tage. Und jede und jeder darf nicht nur, sondern soll etwas sagen. Eigentlich großartig, denkt man sich, und es ist doch ein problematisches Format. Denn jede Ministerin, jeder Minister hatte nur 3 Minuten Redezeit. Doch was machen Ministerinnen und Minister bei solchen Gelegenheiten immer, als wäre es ein Naturgesetz? Genau, sie danken zunächst dem Veranstalter für die gute Organisation, bezeichnen es als große Ehre, dabei sein zu dürfen, eine Würdigung der UNESCO für ihren jahrzehntelangen Einsatz für Bildung, kulturellen Fortschritt und den Frieden, schließt die einleitenden Ministerworte in der Regel ab. Das ist ehrenwert ohne Zweifel und doch bald schon ermüdend. Gefühlte 117 Grußworte, ohne Nachfragen, ohne Gegenrede und Diskussion. Nur selten entstanden Momente der Eindringlichkeit, wie etwa bei der Kulturministerin von Mali, Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Sie beschrieb ein Festival, eine Biennale der Künste, eine Art Meisterschaft, für die seit langem schon alle zwei Jahre Jugendliche aus ganz Mali in der Hauptstadt Bamako zusammenkommen. Als der Norden des Landes von islamistischen Terroristen überfallen und teilweise erobert wurde, machten die Kämpfe das Festival unmöglich, doch seit 2017 findet es wieder statt. Es ist der wichtigste Faktor für den sozialen Zusammenhalt und die Aussöhnung in Mali. Es war so schön, nachdem so lange Zeit hindurch Mali zu zerbrechen drohte, nun plötzlich zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen wieder alle kamen, sich die Hand reichten, die Nationalhymne sangen, Lieder vom Zusammensein, von den Werten des Anstands und des gegenseitigen Respekts. Das ist ein richtiges Fest, bei dem dieses große Völkergemisch Mali wieder zusammenfindet. Nur wenige Ministerinnen und Minister taten in ihren Beiträgen etwas anderes als sehr allgemein, die kulturpolitischen Grundsätze und Initiativen ihrer Länder aufzulisten. Doch wenn der Kulturminister Frankreichs die Kulturdiplomatie als völkerverbindendes Element lobpreist, hätte man gerne auch etwas zu den Hintergründen der italienischen Weigerung gehört, Gemälde von Leonardo da Vinci als Leihgaben nach Frankreich zu schicken. Wenn der Kulturminister von Katar ausführt, die Würde des Menschen sei das Fundament jedweder Kultur und für sein Land, Katar, elementar, kommen einem unweigerlich Berichte in den Sinn, wonach die Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter, die in Katar die Stadien für die Fußball-WM 2022 errichten, katastrophal sind. Über 1400 Arbeiter sollen bereits gestorben sein. Bei der UNESCO kein Wort von alledem und auch keine Gelegenheit, derlei anzusprechen. Mag sein, dass hinter verschlossenen UNESCO-Türen über solche Themen hart diskutiert wird, doch gehören nicht gerade diese Fragen in die öffentliche Diskussion? Die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters war übrigens nicht anwesend, auch nicht Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Außenministerium. Für Deutschland sprach Antje Lehnderze, Staatssekretärin im Außenministerium. Die Redezeit von 3 Minuten hielt sie exakt ein.
Brav. 117 Kulturministerinnen und Minister versagen auf der UNESCO-Generalkonferenz. Zum Glück hat die UNESCO noch ein paar fähige Mitarbeiter. Und wir gehen dahin, wo es ausgezeichnet lustig und unterhaltsam ist, zum Deutschen Kleinkunstpreis. Der ist eine der wichtigsten deutschen Auszeichnungen für die Genres Kabarett, Chanson und Kleinkunst. Und der Kleinkunstpreis ist jetzt in Mainz vergeben worden, unter anderem an den Kabarettisten Sebastian Puffpaff.
Er ist ein Kabarettist mit ungewöhnlichem Lebenslauf, Sebastian Puffpaff. Studierter Soziologe und Staatsrechtler, erster Job als Kommunikationstrainer, Business-Schauspieler, Moderator einer TV-Verkaufsshow und seit rund 15 Jahren im Kleinkunstgewerbe tätig. Im Fernsehen unter anderem mit Puffpaffs Happy Hour. Seine Magisterarbeit übrigens trug den Titel Der moderne Politiker, Inszenierung in der Demokratie.
Ich frage mich eigentlich, wie wirst du Politiker heutzutage? Das ist ja so ein beruflicher Borderliner im Grunde genommen. Ne? Warum werden die eigentlich immer fit? Kommen die in so ein Amt, gehen die auf wie so ein Hefezopf? Wie machen die das? Ne? Da wird ja nicht so ein Politikberater gestanden und haben gesagt, bring mehr Gewicht in deine Rede und dann fängt er an zu futtern oder so. Ja, und Frau Schawan im Vatikan, na super. Wobei das passt, beide berufen sich auf Schriften, die es eigentlich nicht gibt.
Für den gut gelaunten Zyniker Puffpaff gibt es den Deutschen Kleinkunstpreis 2020 in der wichtigsten Sparte, Kabarett. Er sei der Kabarettist, der die Welt am liebsten von ihrer dunklen Seite sehe und den die Zeit verdiene, so die Jury. Ganz anders das Frauenduo Suchtpotenzial, als da sind Ariane Müller aus Schwaben und Julia Gammes-Martin aus Berlin. Sie haben den Schwabiner erfunden, der reich sei und sexy. In Songs jammern sie außerdem über das Gendern, rocken die Emanzipation und wettern gegen die ungleiche Bezahlung von Mann und Frau.
Man sagt, wir Frauen seien das sanfte Geschlecht, so zart, so weich, so lieb, so wunderschön. Doch hör auf mich, mein Kind, weil das alles nur Lügen sind. Männer, wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir schnarchen auch laut und wir trinken viel Bier. Und deshalb wollen wir auch genauso viel Kohle verdienen.
Suchtpotenzial, dafür gibt es den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson. Und dann ist da noch Alphonse, der Bilderbuch-Franzose in der orangenen Trainingsjacke und dem Puschelmikrofon. Bürgerlich Emanuel Peter Falvi macht er seit 1994 die deutschen Bildschirme unsicher. Vor seinen Eulenspiegeleien ist nichts und niemand sicher. Darüber hinaus lotet Alphonse mit fast kindlicher Neugier die deutsch-französischen Klischees aus.
Sowas wie die Verkehrsschilder zum Beispiel. In Frankreich, wir haben auch Verkehrsschilder, aber bei uns, das ist nur Dekoration. Eine rote Ampel in Frankreich, das ist ein Vorschlag. Bei Rot in Deutschland muss man stehen bleiben, basta. Ich weiß nicht, warum sie die Berliner Mauer gebaut haben. Eine rote Ampel, das ist Orgeton.
Alphonse, er ist der Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2020 in der Sparte Kleinkunst. Der Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz, er geht an eine First Lady des Kabaretts. Bereits in den 80er Jahren tourte Gerburg Jahnke als Teil des Duos Misfits rotzfrech über die Bühnen der Republik. Inzwischen begrüßt sie unter anderem in der ARD-Sendung Ladies Night ihre Kolleginnen, denen sie den Weg geebnet hat.
Sebastian Koch war für uns bei der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises in Mainz und ab nach Kassel. Die Documenta ist die weltweit bedeutendste Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Das prägt auch das Stadtbild durch die vielen öffentlichen Kunstwerke, um die meist fürchterlich gezankt wird, bevor sie stehen, und dann werden sie irgendwie doch von allen gemocht. Ja, so entstehen die Traditionen. Jetzt sollen aber auch die Kunstwerke und Geschichten zu erleben sein, die nicht im öffentlichen Raum stehen. Das Documenta-Archiv Kassel, die Documenta, das Museum Fridericianum und die Museumslandschaft Hessen-Kassel zeigen jetzt zusammen die neue Dauerausstellung in der neuen Galerie About Documenta. Unser Reporter Jens Wellhöhner war da und kam um einen Mann nicht herum.
Er ist Mr. Documenta, der wohl bekannteste Künstler, der je auf der weltgrößten Schau moderner Kunst auftrat, Josef Beuys. Der Mann mit dem Filzhut ist natürlich auch in der neuen Ausstellung über die Documenta-Geschichte vertreten. In einem Video erklärt Martin Groh vom Documenta-Archiv, einer der Ausstellungsmacher.
Bei der Eröffnung der Documenta 6 gab es eine große Satellitenübertragung. Und dort hat unter anderem Beuys einen Vortrag gehalten. Also er hat über die soziale Plastik gesprochen. Das können Sie im Documenta 6 Raum sehen, genau.
Wer durch die neue Dauerausstellung über die Geschichte der weltgrößten Schau moderner Kunst geht, macht eine Zeitreise. Er erlebt für die damalige Zeit verrückte Ideen am eigenen Leib, wie bei der Documenta 4 im Jahre 1968. Ein Künstler hatte damals einen Spiegelboden installiert. Wer auf die Spiegel trat, konnte oder musste sich von unten ansehen, erzählt Kunstwissenschaftler Harald Kimpel.
Das war eine unausweichliche Situation 1968, also die Besucher mussten beim Passieren des Ausstellungsparcours dadurch, ob sie wollten oder nicht. Und das war damals, die Minirock-Ära wurde schon angedeutet, eine gewisse Herausforderung.
Die Macher der heutigen Ausstellung haben auch so einen Spiegelboden installiert.
Und hier haben wir jetzt auch diese Durchgangssituation. Also wenn man von hier nach da will, muss man sich über diesen Abgrund nach oben und unten dann bewegen.
Eine abgründige Idee aus den wilden 60ern. Aber auch diese Spiegel hatten einen tieferen Sinn, erklärt Ausstellungsmacher Kimpel. Kunst sollte die Menschen damals in Bewegung bringen, und zwar im wahrsten Sinn.
Die Sache alleine wirkt nicht, sondern man muss sie begehen, man muss sich in diesen Abgrund stürzen oder nach oben gucken und nach oben wegdrehen. Also eine Aktivierung des Publikums war eine ganz wesentliche Initiative der Documenta 68.
Die neue Ausstellung über die Geschichte der Documenta ist alles andere als trocken. Es gibt eben nicht nur Originalkunstwerke der Dokumenten zu sehen, sondern auch Videos, Fernsehbilder aus den vergangenen Jahrzehnten und eben auch im wahrsten Sinne begehbare Kunst, wie den Spiegelboden. Die Schau in Kassels neuer Galerie wagt aber auch einen Blick in die Zukunft, auf die Documenta 15 im Jahr 2022. Das Künstlerkollektiv Ruan Grupa bereitet sie vor. Die humorvollen Indonesier haben in der neuen Ausstellung einen Raum gestaltet, ein Wohnzimmer aus Bodes Zeiten, stilechte 50er Jahre mit grünen Polstersesseln.
Das ist vielleicht etwas, was ihnen ganz fremd war, und durch das Fremde fanden sie es interessant.
Die wilde Exotik der 50er Jahre aus indonesischer Sicht, typisch Documenta. Sie soll überraschen. Und das ist dieser neuen Ausstellung über die Geschichte der Kunstschau gut gelungen.
Wer sich selbst überzeugen will, kann sich dafür allerdings Zeit lassen. Die Ausstellung About Documenta ist dauerhaft in Kassel zu sehen. In einer Ausstellung, die die Kunst und die Wissenschaft zusammenbringt, schickt uns jetzt Beate Kempfert, die Chefin der Opel Villen Rüsselsheim. Hier kommt ihr Kulturtipp.
HR Info. Kulturtipp.
Im Frankfurter Kunstverein läuft bis zum 19. Januar nächsten Jahres die Ausstellung Tree of Lives, also Bäume des Lebens, Lebensbäume, Erzählung für einen beschädigten Planeten. Das Besondere daran ist schon die Kooperation, die der Frankfurter Kunstverein eingeht, nämlich mit dem Senckenberg Naturmuseum. Im ersten Eingangsbereich sofort etwas, was wir, denke ich mal, sonst denken, das ist ein schönes Kunstobjekt. Es ist farbig, es wirkt wie ein Baumstamm. Wenn man näher geht und dann auch die Tafel liest, sieht man 225 Millionen Jahre alt. Allein da würde man schon sagen, das geht nicht. Ja? Also es geht um das Verhältnis Mensch und Natur. Hier heute in der zeitgenössischen Kunst begegnen uns Künstlerinnen wie die Sonja Bäumel, eine Österreicherin, die sich damit beschäftigt, dass die Grenze, die Haut, vielleicht gar keine exakte Grenze ist, sondern voller Bakterien besteht, Bakterien, die durchlässig auch mit der Umwelt reagieren. Eine hochspannende Ausstellung, finde ich. Also man darf gespannt sein und hat bestimmt auch nochmal einen neuen Zugang, emotionalen Zugang zu trockenen naturwissenschaftlichen Ergebnissen.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Beat Kempfert, die Chefin der Opel Villen Rüsselsheim, empfiehlt die Ausstellung Trees of Life – Erzählungen für einen beschädigten Planeten im Kunstverein Frankfurt. Noch zu sehen bis zum 19. Januar. Und zum Schluss wird es noch mal ein bisschen seltsam. Schleim gilt ja eigentlich als eklig. Sich bei jemand einzuschleimen, als charakterlich verwerflich. In einem New Yorker Pop-Up-Museum ist das Einschleimen aber genau die Attraktion. Und Einschleimen ist wörtlich gemeint.
Einschleimen bitte. Eintauchen mit Haut und Haar in die pinkfarbene Glibbermasse. Aus Eimern regnet sie in den Slow-Mo Falls.
It was awesome, really, really fun.
Und die Schleimer unter Plastikponchos lieben es.
Playing slime.
Mit dem Glibber spielen, ihn durch ihre Zehen quälen lassen.
Walking in the slime.
Oder ihn nach Herzenslust an die Wand werfen. Das ist unsere Schleim- und Nochmalwand. Du kannst eine Handvoll dran klatschen und dann davor ein Foto von dir machen. Sarah Schiller ist eine der beiden Gründerinnen des Pop-Up-Museums in Soho. Wie alle Mitarbeiter trägt sie einen spacigen Overall, wenn sie vorbeigleitet an der Wand der herabtriefenden Schleimnasen oder den zahlreichen Becken, in denen Kinder und Erwachsene glücklich kneten, in gelbem, rotem, grünem Slime, glitzernd, glänzend, stumpf und cremig, alles ist dabei. Wir haben hier 20 verschiedene Sorten von Schleim, alle unterschiedlich in Struktur und Geruch. Der Wahnsinn. Pinkfarbener Weihnachtsschleim. Zumindest duftet er nach Tanne und Nüssen. Himmlische Gefühle, kreiert vom Chefschleimer persönlich.
It was fun to get out my stress.
Es macht Spaß, meinen Stress rauszulassen. Auch zu Hause tue sie das, erklärt eine Besucherin.
I do. We make it all the time.
Und ob, wir machen das dauernd. Das Comeback des Slime in den USA. Das Plastiktöpfchen mit der leuchtend grünen Glibbermasse aus den 1970er Jahren feiert seine Verwandlung.
Slime has evolved since the 70s.
Slime hat sich weiterentwickelt. Er ist gesellschaftsfähig geworden, der Schleim, zu einer regelrechten Philosophie.
You know, moving away from technology.
Weg von der Technologie hin zu den Sinnen. Slime lässt sich nicht nur fühlen, sondern auch hören.
The act of hearing it pop.
Der Akt des Knisterns. Ein Genuss, schwärmt Schiller, und zwar einer mit therapeutischem Effekt. Die Mitinitiatorin des Slow-Mo-Instituts weiß, Schleim tut nicht nur gut, Er beruhigt und inspiriert. Mit etwas Schleim konferiert es sich auch besser. Das hat sie selbst bei Geschäftssitzungen ausprobiert. Die Leute blieben von ihren Handys weg. Sie haben den Schleim geknetet und gestreckt und sich dabei auf die Diskussion konzentriert. Immer mehr Unternehmen machen es nach. Kein Wunder, sagt der Psychologe Richard Craig, der viele Studien über den Einfluss von Sinnesempfindungen auf die Psyche gemacht hat. Familienmitglieder, die zusammen im Museum waren, teilen hinterher ihr Verständnis vom Schleim. Es macht Familien glücklicher und ich würde auch sagen, gesünder. Mit anderen Worten, zusammen schleimen, Schweiß zusammen.
Gibt's bestimmt auch bald bei uns. Antje Passenheim war für uns im Slime Museum New York. Das war's in der HR Infokultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christian Sprenger.